1992 fand in Rio die Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung statt. Es wurden hier mehrere internationale Vereinbarungen getroffen. Die bekannteste davon ist das Aktionsprogramm für Umwelt und Entwicklung, die Agenda 21. Auf dieser Weltkonferenz wurde auch das Thema Klimaveränderung behandelt und 150 Staaten unterzeichneten die Klimarahmenkonvention. In dieser Vereinbarung wurde unverbindlich festgelegt, dass die vom Mensch verursachten Klimaveränderungen durch Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen, besonders CO2, aufgehalten werden soll. Es ist aber nur ein internationaler Rahmenvertrag, der zur Umsetzung noch verbindliche Vereinbarungen braucht, sogenannte Protokolle. Aber selbst 8,5 Jahre später ist noch kein verbindliches Protokoll in Kraft. Obwohl vom 13. bis 24. November in Den Haag bereits die 6. Vertragsstaatenkonferenz stattfinden wird. Immerhin wurde auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz 1997 in Kyoto ein Abkommen bzw. Protokoll verabschiedet. In Kraft ist dieses Protokoll aber noch nicht. Zu wenig Staaten haben es bisher ratifiziert. In diesem Protokoll sind verbindliche CO2-Reduzierungen für die Industrieländer festgelegt und es wird auch ein System angesprochen, in dem CO2-Reduzierungen zwischen den Ländern gehandelt werden können. Stärkster Gegner dieses Protokolls sind die USA, Kanada und Australien. Wie bei UNO-Veranstaltungen inzwischen üblich, werden auch auf der 6. Klimavertragsstaatenkonferenz wieder Nichtregierungsorganisationen vertreten sein. Eine davon ist German Watch. Und am Telefon begrüße ich Christoph Bahls von German Watch. Christoph, seit Jahren ist klar, dass durch den Ausstoß von Treibhausgasen sich das Klima der Erde ändern wird. Dies wird wohl zu negativen Folgen für viele Teile der Welt führen. Warum können sich die Regierungen dieser Welt immer noch nicht auf konkrete Maßnahmen einigen?
Nun, man kann die Geschwindigkeit von Erfolgen in dem internationalen Klimabereich aus zwei Perspektiven beurteilen. Wenn man das aus einer Perspektive der Rechtsentwicklung anschaut, dass hier neues Völkerrecht geschrieben werden muss und entwickelt werden muss, dann geht es eigentlich sensationell schnell in diesem Bereich vorwärts. Dass innerhalb von 10 Jahren nicht nur eine Rahmenkonvention, sondern ein Protokoll verabschiedet ist, dass ein bisher einmaliger, weltweit operierender wissenschaftliche Organisation, der IPCC, Intergovernmental Panel on Global Climate Change, mit über 500 Wissenschaftlern weltweit zusammengesetzt worden ist, der jetzt gerade seinen dritten Konsensreport veröffentlicht, und dass darauf aufbauend, auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann ein Kyoto-Protokoll entstanden ist, das jetzt, wo jetzt die Details von festgelegt werden und das hoffentlich bis zum Jahr 2002, also 10 Jahre nach Rio, in Kraft tritt. Die andere Perspektive ist natürlich die eines Klimaschützers, der sieht, dass die Zeit davonläuft und dass das alles viel zu langsam geht, um den Problemen ständig hinterhergerannt wird. Dass wir ständig sehen, dass die Probleme größer werden, dass wir heute schon 4-mal mehr Wetterkatastrophen weltweit haben als in den 60er Jahren und dass die immer noch weltweit der CO2-Anstieg weitergeht, dass mehr Emissionen in die Welt geblasen werden anstatt weniger. Das muss natürlich als Umweltschützer alle Alarmglocken klingeln lassen. Und diese beiden Logiken prallen aufeinander.
Ja, die eine Logik ist ja, dass diese Verhandlungen selber, die, wo du meinst, sie ist ja relativ schnell gehen für internationale Verhandlungen, aber aus Sicht der Umwelt ein bisschen langsam gehen. Da kommt es ja jetzt zum Feinschliff. Und auch jetzt demnächst, wenn die Konferenz laufen wird, wird ja das Thema häufiger in Medien benutzt. Und es gibt ja häufig dann auch die Begriffe, die dort benutzt werden. Und für diesen Emissionshandel, der da auch stattfinden kann zwischen den Ländern, werden dann ja verschiedene Begriffe benutzt. Das sind im Prinzip drei: Joint Implementation, Clean Development Mechanism und Emission Trading. Was versteht man denn unter diesen Begriffen?
Also dieser Emissionshandel soll weltweit sozusagen die Spielregel sein, unter denen die weltweiten Klimaschutzaktivitäten koordiniert werden. Hier wird also das Design des Klimaschutzes, wo ja immer schärfere Ziele kommen werden, schärfere Reduktionsziele in den nächsten Jahrzehnten, zunächst für die Industrieländer und später auch für die Entwicklungsländer, dafür einen Rahmen gesetzt und gesagt, unter welchen Spielregeln soll das denn stattfinden. Und die Grundüberlegung beim Emissionshandel ist, es ist vom Klima her gesehen egal, wo Treibhausgase frei werden, und dass man dann zwar die Verpflichtungen verteilt, aber sagt, okay, ihr könnt die Verpflichtung auch woanders erfüllen, wenn das für euch einfacher geht, dann müsst ihr das nicht im eigenen Land oder eigenen Unternehmen machen, sondern könnt es auch woanders machen. Und dann gibt es jetzt drei Formen davon. Das eine ist ein Emissionshandel, der zunächst mal zwischen Staaten stattfindet, wo, wenn ein Land sein Ziel, was ihm gesetzt worden ist, übererfüllt, dass es also unter der Messlatte bleibt, dass es das, was es hier, was es mehr gemacht hat, als es eigentlich machen müsste, an einen anderen Staat, der seine Verpflichtung nicht erfüllt, verkaufen kann, damit beide letztlich dann ihr Ziel erreichen. Das ist der Emissionshandel. Die beiden anderen Mechanismen, der Clean Development Mechanismus und Joint Implementation, sind dagegen projektbasierter Handel. Da hat ein einzelnes Unternehmen oder auch ein Land eine Verpflichtung und sagt, anstatt jetzt ein Projekt zu Hause durchzuführen, um Emissionen zu verringern, investiere ich Geld in einem anderen Land. Beim Clean Development Mechanismus ist es in einem Entwicklungsland und bei Joint Implementation ist es in einem anderen Industrieland, um dort diese Emissionen, die ich verringern muss, zu verringern. Das heißt, ich baue dann da zum Beispiel eine Solaranlage und damit kann ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk zugemacht werden oder zumindest der Ausstoß davon verringert werden. Und diese Verringerung lasse ich mir dann zu Hause anrechnen.
Ja, eine Solaranlage hört sich ja sehr nett an, aber CO2-Reduzierung kann ja auch auf anderen Wegen passieren. Eine Möglichkeit wäre ja, riesen Staudämme zu bauen, was ja auch immer ziemlich umstritten ist. Die andere Möglichkeit wäre ja, Kernkraftwerke zu bauen. Zählt es dann auch unter diese Mechanismen?
Das sind jetzt genau die Fragestellungen, um die es in Den Haag geht. Was darf gehandelt werden und was darf sich gut gerechnet werden? Wir haben in dem Kyoto-Protokoll eine Verpflichtung, dass die Industrieländer insgesamt im Durchschnitt ihren Treibhausgasausstoß um 5% bis zum Jahr 2012 verringern müssen. Und zwar gegenüber 1990. Und das ist ungefähr 25% unter dem, was man erwartet hätte, wenn das Kyoto-Protokoll nicht implementiert worden wäre. Jetzt heißt es aber dann für die einzelnen Länder, dass sie ganz schön viel Geld ausgeben müssen, entweder für Maßnahmen zu Hause oder für Maßnahmen in anderem Land durch den Emissionshandel, um diese Ziele wirklich zu erreichen, weil in vielen Ländern jetzt seit 1990 schon ein deutlicher Anstieg der Emissionen stattgefunden hat. Und deswegen drängen einzelne Länder wie die USA, wie zum Teil Japan, wie Australien, wie Kanada darauf, Dinge, die wir als Schlupflöcher bezeichnen, die unseriös sind, die dem Umweltschutz, dem Klimaschutz insgesamt nicht voranbringen, die Risiken, zusätzliche Risiken ins Spiel bringen, anstatt Risiken insgesamt zu minimieren, dass die mit als Möglichkeiten eingebaut werden. Und da ist die Frage, dass man im Rahmen des Clean Development Mechanismus möglicherweise Kernkraftwerke exportieren kann oder dass man dort dann zum Beispiel Waldprojekte machen könnte, die vielleicht als einzelne Waldprojekte sinnvoll sind, aber nebendran wird der Wald abgeholzt und das wird dann nicht abgezogen. Solche Schlupflöcher, wie wir das nennen, müssen in unseren Augen geschlossen werden in Den Haag.
Du hast gesagt, das bezieht sich ja alles auf 1990. Ja. Das ist ja auch ein ganz schönes Rechenbeispiel, es geht ja da um komische Berechnungen auch. 1990, da ist hier gerade mal die Mauer gefallen oder die BRD wurde so groß und danach ist ja relativ viel Industrie im Osten weggefallen. Und ich nehme ja an, dass es in anderen osteuropäischen Ländern nicht anders war. Die haben ja automatisch im Gegensatz zu 1990 eine Verringerung, wenn da ja die Industrie, gerade die Schwerindustrie, wegfällt. Wird denn sowas überhaupt dann einberechnet, wenn man so bei Feinheiten schon ist?
Nein. Also es wurde in Kyoto, 1997 wurden ja die Ziele festgelegt. Und innerhalb der EU, wo dann die EU hat ein Gesamtziel von -8% bekommen, dass sie 8% ihren CO2-Ausstoß verringern muss zwischen 1990 und 2012. Und Deutschland hat dann innerhalb der EU wiederum den Großteil dieser Leistungen bekommen, nämlich -21%, weil man gesagt hat, ein Teil fällt euch doch sowieso in den Schoß, weil die Mauer gefallen ist, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist in der früheren DDR. Und doch der Großteil eurer Emissionsreduktionen stattfinden kann. Das heißt, bei Deutschland wurde das bei der Zielsetzung berücksichtigt. Deutschland hat das stärkste Ziel, das von allen Ländern dieser Welt bei im Rahmen des Kyoto-Protokolls akzeptiert, nämlich -21%. Aber für die meisten Länder des früheren Ostblocks, das heißt Russland, Ukraine vor allem, die wirklich ins Gewicht fallen, die haben nur das Ziel gesetzt bekommen, ihre Emissionen nicht zu steigern gegenüber 1990 bis 2012. Dazu kann man jetzt drei Dinge sagen. Das eine ist, dass es für den Klimaschutz, wenn ein Industrieland seine Emissionen nicht steigert, sondern immerhin zum Stagnieren bringt, immerhin gegenüber dem, was man bis vor wenigen Jahren erwartet hat, ein Riesenfortschritt ist. Zweitens, dass man in Kyoto schlecht verhandelt hat, dass man nämlich diesen Ländern wirklich ein stärkeres Ziel hätte geben können, denn die bleiben ohne irgendeine zusätzliche Klimaschutzmaßnahme unter den Zielen, die sie gesetzt bekommen haben, und können dann das, was sie selber nicht verbrauchen, in den Emissionshandel hineinbringen. Das thematisieren wir als das Problem der heißen Luft. Und wir schlagen als Lösungsvorschlag vor, da man das Kyoto-Protokoll nicht mehr verändern kann, ohne das ganz wieder aufzumachen und neu zu verhandeln, dass zumindest für alles Geld, was beim heißen Lufthandel verdient wird, mit diesem Geld zweckgebunden nur Klimaschutzmaßnahmen in den entsprechenden Ländern durchgeführt werden können, damit für den Klimaschutz tatsächlich wenigstens etwas Konstruktives dabei herauskommt.
Ja, das wäre dann also das Thema sozusagen Zweite Welt gewesen, also der ehemalige Osten. Häufig wird ja auch gesagt, ja, wenn der Klimaschutz, der bringt eh nichts, wenn sich die Staaten des Trikons erstmal so richtig entwickelt haben, und besonders wird er immer mal wieder auf China mit Milliarden von Autofahrern verwiesen. Wie sieht es denn im Moment bei den Ländern aus dem Trikont aus? Was müssen die machen?
Ja, das ist eine ausgesprochen spannende und auch optimistisch stimmende Entwicklung. Also wenn man sich gerade die beiden Länder, die am häufigsten als Problemländer genannt worden sind, anschaut, nämlich China und Indien, dann hat sich dort in den letzten Jahren, was den Klimaschutz betrifft, eine geradezu sensationelle Entwicklung abgespielt. China hat seit der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls seinen CO2-Ausstoß, und zwar seinen energiebasierten CO2-Ausstoß, um ungefähr 20% verringert, obwohl sie ein kräftiges Wirtschaftswachstum gehabt haben. Das haben die in erster Linie dadurch gemacht, dass sie die Kohle- und Ölsubventionen drastisch gestrichen haben und einen Gutteil der sehr ineffizienten Bergbauminen für den Kohlebau geschlossen haben. In Indien ist die Entwicklung, was die Emissionen betrifft, nicht so positiv, wie das in China der Fall ist in den letzten Jahren. Aber es hat sich eine deutliche Entkoppelung des Wirtschaftswachstums gegenüber dem Emissionswachstum abgespielt. Und das hängt auch damit zusammen, dass man massiv versucht hat, aus der Kohle den Zubau an Kohle zu verlangsamen. Und neben Deutschland das ehrgeizigste Programm zur Steigerung der erneuerbaren Energien in Indien gemacht hat. Das heißt, dass man in den beiden Ländern, wenn auch in der Regel nicht aus Klimaschutzgründen, sondern aus ganz anderen Gründen eingeführt, die massivsten Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt hat, die überhaupt in den letzten Jahren weltweit vorangetrieben worden sind. Und es ist letztlich fast nur China zu verdanken, aber eben auch diesem Entkopplungstrend, dass es langsamer das Wachstum damit vorangeht, das Emissionswachstum als erwartet in Indien, dass wir seit Kyoto weltweit eine leichte Abnahme am CO2-Ausstoß, zumindest am energiebasierten CO2-Ausstoß gehabt haben und keine Zunahme.
Also die Vorteile gegenüber der dritten Welt sind jetzt wohl dann damit unbegründet. Ja, ihr nennt euch ja German Watch. Jetzt kommen wir wieder zu den Industrieländern. Da nehme ich auch an, dass ihr quasi der Bundesregierung immer auf die Finger guckt. Mit welcher Position geht denn eigentlich die Bundesregierung in die Konferenz?
Also die Bundesregierung hat traditionell bei den Klimaverhandlungen, und das war seit 1992 so, damals noch unter Herrn Töpfer, die innerhalb der Industrieländer die konstruktivste Rolle eingenommen. Man muss dazu sagen, dass ihr das immer relativ leicht gefallen ist, weil sie eben wusste, wir können zu Hause ziemlich viel reduzieren durch die Wiedervereinigung und durch die wirtschaftlichen Entwicklungen in der früheren DDR und dass dort die Braunkohle drastisch reduziert wird und überhaupt eine sehr ineffiziente Industrie weitgehend in sich kollabiert, dass man auch im Gebäudebereich ganz viel dort machen kann. Dadurch fiel es Deutschland immer relativ leicht, bei den internationalen Verhandlungen sich als ein Vorreiter des Klimaschutzes zu präsentieren. Die neue Regierung hat das in den letzten Monaten, in den letzten 12 Monaten kombiniert durch eine Reihe von Maßnahmen zu Hause im Klimaschutz, die zeigen, dass sie das Ziel, das ehrgeizige Ziel, dass sie sich als Selbstverpflichtung gesetzt haben, was über das Kyoto-Ziel hinausgeht, nämlich eine 25-prozentige CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2005, dass sie das noch erreichen wollen. Das war durch die Untätigkeit zu Hause im Klimaschutz der Vorgängerregierung schon fast in unerreichbare Nähe gerutscht. Nun ist es zumindest wieder möglich, ungefähr in diesen Bereich hineinzukommen durch die verschiedenen Maßnahmen, die gerade vor einigen Wochen von der deutschen Regierung verabschiedet worden sind. Und auch die Ökosteuer erweist sich immer mehr als ein, wie im Aschenputtelmärchen, als der Aschenputtel, der sich als Königstochter erweist. Nämlich die Lenkungswirkung der Ökosteuer scheint wesentlich größer zu sein, als man vorher theoretisch angenommen hat. Es ist zumindest so, dass der Kraftfahrzeugverkehr zum ersten Mal seit vielen Jahren in Deutschland relativ deutlich zurückgegangen ist. Es ist ausgesprochen erfreulich zu sehen, dass bei den Autos, was sich verkauft, nicht mehr die Spritschleudern sind, sondern energiesparende Modelle. Im Gebäudebereich sieht man auch, dass die Programme und die Nachrüstmaßnahmen für Gebäudeeffizienz viel stärker ergriffen werden als wie vorher. Im erneuerbaren Bereich erleben wir einen Boom, wie es ihn noch in keinem anderen Land weltweit gegeben hat, durch das EEG, Energieeinspeisegesetz der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung, das auf einem ähnlichen Gesetz der alten Bundesregierung allerdings schon basierte in diesem Fall.
Und wie sieht es denn mit der Verkehrspolitik allgemein an? Es werden ja immerhin wieder Millionen in die in neue Straßen eingesetzt.
Also ich möchte das nicht in keiner Weise schönreden, aber ich möchte erstmal deutlich machen, was für eine Trendwende da ist gegenüber dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, wo international wir immer Vorreiter waren, aber zu Hause praktisch nichts passiert ist. Jetzt wird in vielen Bereichen entschiedener Klimaschutz angepeilt. Es ist richtig, dass sowohl dass der Straßenverkehr als wie noch stärker der Flugverkehr die offene Flanke des Klimaschutzes in Deutschland nach wie vor noch sind. Im Flugverkehr haben wir eine Steigerung von ungefähr 7% jährlich, das ist eine Verdoppelung alle 10 Jahre. Und beim Flugverkehr werden neben dem CO2 noch andere Treibhausgase in dieser großen Höhe frei, die die Wirksamkeit des Flugverkehrs verzwei- bis verdreifachen gegenüber dem reinen CO2-Ausstoß fürs Klima. Und gerade da ist das stärkste Wachstum zu sehen und dort sind die wenigsten Maßnahmen nicht nur auf deutscher, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene zu sehen. Hier besteht dringlichster Handlungsbedarf. Und im Verkehrsbereich sind Dinge wie die Einführung einer Lkw-Maut oder ein Programm, das wirklich die Bahn und den öffentlichen Nahverkehr als Alternative für die Bürger, die umsteigen wollen, die sagen, wir wollen unser Auto öfter stehen lassen oder ganz aufs Auto verzichten, das steht aus. Und da ist noch beliebig viel zu handeln und an Handlungsmöglichkeiten da.
Wie sieht es denn überhaupt in der Industrie aus? Du hast vorhin einmal erwähnt, ja, es laufen viele Programme an. Und wenn man gerade Haussanierung macht oder auch neue Autos verkauft, die weniger Sprit, da profitiert ja die Industrie und auch sogar die Großindustrie davon, die ja häufig ablehnend oder zumindest bisher ablehnend gegen solche Maßnahmen. Wie steht denn die im Moment dazu, die Industrie?
Vielleicht muss man am deutlichsten sagen, und das ist ein Erfolg, wenn man nur 5 Jahre zurückblickt, es gibt die Industrie nicht mehr dabei. Vor 5 Jahren war es noch so, dass man sagen konnte, die Industrie ist gegen weitreichenden Klimaschutz. Und inzwischen hat sich das aufgespalten. Es gibt zum einen die, die Angst vor den Katastrophen haben, wie zum Beispiel die Versicherungsindustrie, aber auch die Forstwirtschaft und zum guten Teil die Tourismusindustrie, die einfach sehen, es gibt immer mehr Wetterextreme, die viele Schäden verursachen. Es gibt immer weniger Schnee in den Alpen und anderen Bereichen, die Tourismusaussichten verringern und die aus dem Grund sagen, Leute, wir müssen was gegen den Klimaeffekt, gegen den Treibhauseffekt, gegen den globalen Klimawandel machen. Und es gibt zum anderen einen wachsenden Teil, die sagen, wir bieten Alternativen an, zum Beispiel erneuerbare Energien, Energieeffizienztechnologien, und die das als eine Marktchance betrachten, wenn viel Klimaschutz gemacht wird. Und es gibt zum Dritten, und das ist der neueste und vielleicht spannendste Bereich, immer mehr, die sagen, wir können zumindest auch existieren in einer Welt, in der entschiedener Klimaschutz gemacht wird, und wir verhalten uns relativ neutral. Daneben gibt es natürlich immer noch einige Unternehmen, und ich möchte da zum Beispiel den Konzern Exxon, der in Deutschland Esso heißt, nennen, die nach wie vor massiv den Widerstand gegen Klimaschutz organisieren. Aber inzwischen ist es eben breit aufgespalten und aufgeschlüsselt, und das erleichtert es natürlich politisch nicht gegen eine Einheitsfront der Wirtschaft, als würde man der Wirtschaft etwas tun, wenn man Klimaschutz betreibt, sondern dass man deutlich zeigen kann, im großen Teil der Wirtschaft, die können mindestens damit leben oder wollen sogar, dass wir mehr Klimaschutz machen.
Ihr als NGOs werdet ja, oder du, so German Watch wird ja als NGO auf der Konferenz auftreten, und dadurch, dass die NGOs dort auftreten, können sich auch die Veranstalter ein bisschen brüsten, naja, die Zivilgesellschaft ist ja konkret einbezogen. Wie könnt ihr denn überhaupt Einfluss auf die Ergebnisse dort nehmen? Gerade eben hatten wir die Industrie, die ja jetzt inzwischen gespalten ist. Wie sieht denn das bei euch aus? Wie könnt ihr denn Einfluss nehmen?
Also zum einen ist, dass wir intensiv mit den deutschen oder jeweils nationalen Regierungen zusammenarbeiten. Ich habe gerade eben mit denen telefoniert, die sich vor wenigen Tagen jetzt mit dem Umweltminister in Großbritannien getroffen haben. Und wir werden mit 5 NGO-Kollegen, die alle in Den Haag dabei sein werden, jetzt am Montag beim Herrn Trittin sein und mit ihm die deutsche Verhandlungsdelegation treffen und die Strategie für Den Haag diskutieren. Und da ist ein ganz regelmäßiger, fast täglicher E-Mail- und Telefonaustausch zwischen der Delegation und uns da. Darüber hinaus haben wir einen großen Vorteil, den die Delegationen nicht haben, dass wir weltweit als Nichtregierungsorganisationen vernetzt sind und aus fast allen Delegationen viele Internas kennen, die Verhandler nicht kennen, und wo wir überlegen können, wem ist es gut, was wir was sagen, damit praktisch Koalitionen geschmiedet werden können oder auch Dinge verhindert werden können, die jemand anders in diesen Verhandlungen sich ausgedacht hat. Das heißt, wir spielen da eine ausgesprochen wichtige Rolle, um einerseits Dinge abzuschießen, die manche Länder versuchen auszubrüten, und unsere Delegationen darauf hinzuweisen, und andererseits, um auch zu sehen, wo gibt es mögliche Felder für Kooperationen zwischen Regierungen, die in diesem Punkt zumindest, um den es dann jeweils geht, in etwa unsere Position vertreten und wen kann man dort auch aufeinander hinweisen und sagen, rede doch mal mit denen.
Ja, ihr habt da scheinbar ja schon ziemlich Einblick, daher als letzte Frage, dieses Protokoll von Kyoto soll ja im Prinzip, wenn es nach Wunsch etlicher Regierungen geht, bis 2002, also 10 Jahre nach Rio, in Kraft treten, sprich von so vielen Regierungen ratifiziert werden. Wie seht ihr die Chance, dass dieses passiert oder dass in Den Haag klar wird, dass das bis dahin geschehen wird?
Also in Den Haag wird nicht klar werden, ob das bis dahin passiert. In Den Haag kann höchstens das Gegenteil klar werden, dass es nicht passiert. Und generell ist es so, dass wir 55 Länder brauchen. Bisher haben knapp 30 das Kyoto-Protokoll ratifiziert. Das heißt, es fehlen da noch 25. Aber an dieser Hürde wird es nicht scheitern. Und außerdem müssen diese Länder 55% des Treibhausgasausstoßes der Industrieländer repräsentieren. Und das ist die große Hürde, kriegen wir genug Industrieländer zusammen. Und es ist ziemlich klar, dass die USA in absehbarer Zeit das Abkommen nicht ratifizieren werden. Und die sind nun mal der größte Emittent. Und das heißt dann ganz konkret, wir müssen auf jeden Fall die gesamte EU haben, wir brauchen Japan und wir brauchen Russland. Wenn die drei großen neben USA größten Emittenten nicht mitmachen, dann tritt das Kyoto-Protokoll nicht in Kraft. Und ich bin sicher, das wird eine ganz spannende politische Debatte bis 2002 geben, ob diese drei Länder oder Ländergruppen tatsächlich ratifizieren werden.
Ihr hörtet Christoph Bahls von Germanwatch zur 6. Vertragsstaatenkonferenz des Klimaabkommens, die vom 13. bis 24. November in Den Haag stattfinden wird. Christoph, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke. Tschüss.
Danke.